Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir berichten von der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag. Das Goethe-Institut und die Martin-Roth-Initiative haben ein Stipendienprogramm für afghanische Kulturschaffende geschaffen. Häkeln gegen Erderwärmung und Umweltzerstörung. Das Frieder-Burda-Museum zeigt Korallenriffe aus leuchtend bunter Wolle. Erst 51 Jahre nachdem die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreite, führte Bundespräsident Herzog den 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Seit 2005 ist der 27. Januar ein internationaler Gedenktag. Jedes Jahr hält eine andere Persönlichkeit, die die Shoah überlebt hat, eine Gedenkrede im Deutschen Bundestag. Die Kulturwissenschaftlerin Aleda Assmann, die 2018 zusammen mit ihrem Mann für ihre Gedächtnisforschung den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, hat sich die Botschaft der Überlebenden Inge Auerbacher und das vom israelischen Parlamentspräsidenten gesprochene Totengebet angehört. Natürlich auch die Rede der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
Die Schuld steht im Zentrum, aber nicht alleine. Denn die Schuld, und das sind die Worte, die die Überlebenden, die in die Schulen gehen, ja immer ihren Klassen gesagt haben, ihr seid nicht schuldig für das, was geschehen ist, aber ihr tragt Verantwortung dafür, dass es sich nicht wiederholt. Also auf den Genozid kann ein Nemozid folgen, ein Gedächtnismord, und der muss weiterhin verhindert werden. Und im Erinnern an diese Tat liegt ja ein Schrecken, aber es ist auch ein Schrecken, der uns wach hält und diese Erinnerung auch weitergeben lässt an weitere Generationen, die auch nicht unmittelbar was mit dieser Geschichte zu tun haben.
Soweit Aleda Assmann, für die feste Rituale der Kern des Gedenkens sind. Auch unser Kollege Jürgen König hat die bewegende Gedenkstunde im Plenarsaal verfolgt. Wir hören zuerst die Bundestagspräsidentin.
Wir gedenken der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen, der ermordeten Jüdinnen und Juden, der Toten der Sinti und Roma, der Opfer der slawischen Völker. Wir gedenken der Millionen Menschen, die verfolgt, beraubt, gedemütigt, entrechtet, gequält und dem Tode preisgegeben wurden, weil sie anders dachten, anders glaubten, anders liebten oder weil ihr Leben den Nationalsozialisten als unwert galt.
Der NS-Staat, in dem Unrecht zu Recht wurde, so Bärbel Baas weiter, sei getragen worden von Menschen, die zu Mördern und Helfershelfern wurden.
Heute ist deswegen auch ein Tag der Scham für das, was frühere Generationen Deutscher getan haben. Scham, die Täter nie gezeigt haben.
Die zentrale Rede der Gedenkstunde hielt Inge Auerbacher, 1934 geboren. Als junges Mädchen überlebte sie das Konzentrationslager Theresienstadt. Im Bundestag beschrieb sie die Torturen, die sie und ihre Familie erleben mussten.
Das Leben in Theresienstadt war besonders schwer für solch ein junges Kind. Es gab keinen Ausweg, nur die Gaskammern in Auschwitz zu verhungern, Selbstmord oder an Krankheiten zu sterben. Immer wieder gab es Epidemien wegen dem Mangel an hygienischen Einrichtungen und weil wir so zusammengepfercht leben mussten. Typhus war eine große Gefahr. Wir waren sehr von Ratten, Mäusen, Flöhen, Läusen und Wanzen geplagt. Immer wieder wurden Leute abtransportiert, meistens nach Auschwitz.
Im Lager lernte Inge Auerbacher das gleichaltrige Mädchen Ruth aus Berlin kennen.
Ruth und ich waren wie Schwestern. Und wir versprachen uns, gegenseitig zu besuchen. Sie nach Jebenhausen und ich nach Berlin. Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin, um dich zu besuchen. Ruth und ihre Eltern wurden ermordet in einer der Gaskammern in Auschwitz. Sie erlebte noch nicht einmal ihren 10. Geburtstag.
Der israelische Parlamentspräsident Micki Levi erinnerte in seiner Ansprache an das Fragile der Demokratie, die der heutige Gedenktag den Menschen vor Augen führe. Das Angedenken an den Holocaust wachzuhalten, so Levi, sei eine wichtige Aufgabe, die auf den Schultern jeder Generation liege. Wie groß die Gefahr des Antisemitismus noch heute ist, das hatte schon Bundestagspräsidentin Bärbel Baas herausgestellt.
Erinnern und Gedenken macht nicht immun gegen Antisemitismus. Es schützt nicht vor Rassismus und Rechtsextremismus. Sie haben den mörderischen Terror durch den NSU nicht verhindert. Nicht den antisemitischen Anschlag von Halle. Nicht die rechtsextremen Morde von Hanau. Das Wissen um die Geschichte hat nicht verhindert, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung meint, die Juden hätten vielleicht doch zu großen Einfluss. Dass 70% ganz oder teilweise finden, die israelische Politik im Nahen Osten sei, Zitat, genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Der Antisemitismus ist da. Er ist ein Problem unserer Gesellschaft, der ganzen Gesellschaft. Der Antisemitismus ist mitten unter uns.
Und Bärbel Baas appellierte daran, jeder Form von Antisemitismus, wo auch immer er uns begegne, energisch entgegenzutreten und das, was geschehen ist, nie zu vergessen. Mit diesem Gedanken hatte auch Inge Auerbacher ihre Rede beendet.
Wir sind alle als Kinder Gottes geboren. Für Einigkeit und Frieden öffnen sich die Tore. Die Vergangenheit darf nie vergessen werden. Zusammen wollen wir beten für Einigkeit auf Erden. Lasst uns gemeinsam einen neuen Morgen sehen. Dieser Traum soll nie, nie, nie wieder verloren gehen.
In Afghanistan fehlt es an allem, seitdem die Taliban im August die Macht übernommen haben. Ihre Übergangsregierung wird offiziell von keinem anderen Staat anerkannt, aber zum ersten Mal ist nun eine Delegation zu Gesprächen in Oslo empfangen worden. Im Dezember haben wir in Fazit über den Aufbau einer afghanischen Exil-Online-Universität berichtet. Heute spreche ich mit Johannes Ebert. Er ist der Generalsekretär des Goethe-Instituts, das zusammen mit der Martin-Roth-Initiative der IFA-Stiftung ein Stipendienprogramm für afghanische Kulturschaffende ins Leben gerufen hat. Guten Abend, Herr Ebert.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Als im August bedrohte Afghaninnen und Afghanen evakuiert wurden, stand neben den Ortskräften, die die Bundeswehr unterstützt haben, die Zahl von 2600 bedrohten Kulturschaffenden, Journalisten und NGO-Mitarbeitenden im Raum. Was wissen Sie über die aktuelle Lage der Kulturschaffenden?
Also in der Tat, nachdem das ja am Anfang sehr schwierig war und wir haben als Goethe-Institut genauso wie viele andere Organisationen auf den Listen zugeliefert, mit denen diese 2600 Kulturschaffende und Menschenrechtsverteidiger eine Aufnahmezusage bekommen haben. Ich glaube, es gibt im Moment drei Gruppen. Eine Gruppe ist die, die nach Deutschland gekommen sind. Eine zweite Gruppe ist die, die eine Aufnahmezusage erhalten haben, aber in Afghanistan sind. Und hier ist natürlich die Herausforderung, wie können diese Künstlerinnen und Künstler oder diese afghanischen Bürger ausreisen? Haben die Reisepässe, haben die richtigen Dokumente? Und es gibt die dritte Gruppe, die natürlich noch keine Aufnahmezusage haben und auf der Liste sind.
Sie sprechen von den Aufnahmezusagen. Das ist die Bundesregierung, die die geben muss.
Genau, die Bundesregierung hat Aufnahmezusagen an 2600 kulturschaffende Menschenrechtsverteidiger versprochen. Und meiner Ansicht nach ist ein Großteil dieser Aufnahmezusagen auch übermittelt worden.
Wie ist denn so ein Stipendium konkret ausgestattet?
Also wir haben eben dieses Stipendienprogramm jetzt aufgelegt, 20 Stipendien für erstmal 6 Monate. Die Martin-Roth-Initiative ist eine gemeinsame Einrichtung vom Goethe-Institut und dem Institut für Auslandsbeziehungen seit 3 Jahren. Und die Martin-Roth-Initiative fördert Künstlerinnen und Künstler, die bedroht sind, entweder durch Aufenthalte in den Nachbarländern oder durch Aufenthalte in Deutschland. Und in Deutschland werden die mit passenden Kulturorganisationen zusammengebracht. Sie erhalten ein monatliches Stipendium. Die Gastorganisation erhält einen Zuschuss zu den Personalkosten. psychosoziale Betreuung ist eingeschlossen, Beratung. Und das bieten wir jetzt 20 Kulturschaffenden an. Das ist ein erster Schritt, die nach Deutschland gekommen sind.
Also wenn die Aufnahme ins Stipendienprogramm zugesagt wird, dann umfasst es auch die gesicherte Hilfe bei der Ausreise.
Eigentlich ist es ein Programm, das das Ankommen erleichtert. Ja, also dadurch entsteht kein Ausreiseanspruch. Das können wir leider als Organisation nicht geben. Ein Ausreiseanspruch entsteht nur durch die Aufnahmezusage der Bundesregierung. Also das ist eine wichtige Voraussetzung, um so ein Stipendium antreten zu können.
In welchen Künsten arbeiten denn die Afghanen und Afghaninnen, die an dem Stipendienprogramm teilnehmen wollen?
Also das Stipendienprogramm richtet sich an alle Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten. Wichtig ist, dass es professionelle Künstler sind und Künstlerinnen, also keine Laien. Und Afghanistan hatte ja bis zum Bürgerkrieg eine sehr reiche zeitgenössische und allgemeine Kulturszene. Wir haben nach dem Fall der Taliban ja damals das Institut auch eröffnet und Festivals für Literatur mitgegründet, Festivals für Theater. Wir haben bei der Filmakademie unterstützt, bei Afghan Films. Also es gibt da ein breites Spektrum von Kulturschaffenden. Und die Martin-Roth-Initiative wählt dann entsprechend der Sparte einen passenden Partner, eine passende Gastorganisation aus, wo die Person, die dann das Stipendium erhält, erstmal Zuflucht nehmen kann.
Und was geschieht ganz praktisch nach der Ankunft von den Stipendiaten in Deutschland?
Wenn Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen, kommen sie erstmal in das allgemeine System der Aufnahme. Ja? Also ich habe heute mit einem afghanischen Kollegen telefoniert, der schon seit 2020 hier bei uns ist, weil er in seiner Heimat bedroht war. Und er sagte mir, dass das eigentlich ganz gut klappt. Und Kulturschaffende unter den Aufgenommenen können sich dann an die Martin-Roth-Initiative wenden, mit einem Lebenslauf und mit einer Begründung und der Aufnahmezusage. Und dann wird eine Gastorganisation vermittelt, entsprechend der Kunstsparte, den Interessen dieser Kulturschaffenden.
Den Bedrohten und Bedürftigen in Afghanistan zu helfen, das bedeutet ja doch auch einen Spagat zu machen. Die Menschen dort hungern zurzeit, der Winter wird schrecklich, die Not ist einfach verheerend. Wie kann man denn helfen, ohne die Taliban zu unterstützen oder gar anzuerkennen?
Das ist natürlich für uns eine schwierige Frage. Für das Goethe-Institut oder auch das Institut für Auslandsbeziehungen sind ja keine humanitären Agenturen, die jetzt mit großen Geldmitteln in Afghanistan unterstützen können. Wir können als Kulturinstitutionen Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, ein Weiterarbeiten in ihren Kultursparten ermöglichen. Das ist jetzt nicht ein Riesenprogramm, aber ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man hier den Kulturschaffenden, die angekommen sind, eine Perspektive gibt. Und das können wir eben mit der Martin-Roth-Initiative. Und ich denke, wir werden im Laufe des Jahres die Zahl der Stipendien auch ausweiten. Das ist jetzt erstmal ein Anfang. Was ich auch für wichtig halte, jetzt perspektivisch, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man Orte schafft, wo Künstler, die ins Exil mussten oder in der Diaspora, und wir sprechen ja nicht nur über Afghanistan, sondern beispielsweise auch Belarus, Möglichkeiten gibt, kulturell zu arbeiten, sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern. Wir haben gerade in Indien ein Projekt aufgelegt, das Simurgh-Zentrum, wo afghanische, indische und deutsche Kulturschaffende zusammenarbeiten. Die machen jetzt ein gemeinsames Festival, alles unter dem Geist, dass man Weiterarbeiten im künstlerischen Bereich ermöglicht.
Sie hatten es, Herr Ebert, eingangs gesagt, dass das Goethe-Institut in Kabul bis 2017 war, dann aus Sicherheitsgründen das Land verlassen musste. Ist es denn möglich, zu vielen Kulturschaffenden noch Kontakt zu halten?
Wir haben einen Kollegen und wir haben inzwischen 20 ehemalige Ortskräfte mit den Familien hier. Und die sind natürlich schon vernetzt. Ja, also und mein Kollege, der jetzt hier ist, konferiert natürlich mit ehemaligen Partnern. Aber ich glaube, dass die große Herausforderung, da bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung sich hier sehr positiv geäußert hat, ist jetzt wirklich zu versuchen, immer mehr Menschen nach Deutschland zu bringen. Und ich glaube, das wird ein Prozess, der noch einige Zeit dauern wird. Ich habe eben, wie gesagt, heute mit dem Kollegen telefoniert, der sagte mir, ein großes Problem ist, dass die Taliban derzeit zum Teil keine Reisepässe in Kabul ausstellen. Man braucht aber einen Reisepass, um aus dem Land zu kommen. Also da gibt es auch viele kleine Hürden, die die Situation erschweren. Und wie soll ich das sagen, wir sind im Geiste bei den Menschen, weil es ist eine eine Riesenherausforderung und wir können nur so wenig leisten, aber das tun wir zumindest, was wir als Goethe-Institut und als Institut für Auslandsbeziehungen anbieten können, mit unseren Instrumenten hier den Menschen, mit denen wir wirklich kulturell zusammengearbeitet haben, auch ein Angebot zu machen.
Die Martin-Roth-Initiative vom Institut für Auslandsbeziehungen und das Goethe-Institut haben ein Stipendienprogramm für afghanische Kulturschaffende aufgelegt. Ich habe darüber mit Johannes Elbert, dem Generalsekretär des Goethe-Instituts, gesprochen. Danke dafür, Herr Elbert, und guten Abend.
Vielen Dank, Frau Brinkmann.
Das Great Barrier Reef an der Nordostküste Australiens ist die größte von kleinsten Meerestieren geschaffene Struktur der Erde. 2300 Kilometer lang. Ein einzigartiges Ökosystem, das durch den Klimawandel und die Meereserwärmung massiv bedroht ist. Die Zwillingsschwestern Margaret und Christine Wertheim kommen aus Australien. Die eine ist eine renommierte Wissenschaftsautorin, die andere unterrichtet Kunst in Los Angeles. Zusammen haben sie 2005, als sichtbar wurde, dass die Korallenriffe ausbleichen, angefangen, leuchtend bunte Korallen zu häkeln in allen nur denkbaren Formen. Mit traditioneller Handarbeit ein Zeichen gegen Umweltzerstörung setzen, das war das Ziel. Und die Nachfrage von Museen, die davon erfuhren, war überraschend groß und sie hält an. Auch die Biennale in Venedig hat die Schwestern 2019 mit ihrem Kunstprojekt schon eingeladen. An diesem Wochenende eröffnet das Frieda-Burda-Museum in Baden-Baden eine Schau mit Arbeiten der Geschwister Wertheim. Udo Kittelmann, der künstlerische Leiter des Museums, kuratiert die Schau. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kittelmann.
Guten Abend, grüße Sie.
Der Aufbau ist sicherlich in vollem Gange. Wie wuchern die gehäkelten Korallen denn in die Räume des Museums hinein?
Ganz, ganz wunderbar. Also wir sind seit 10, 12 Tagen daran, das aufzubauen im Haus. Der Prozess, die eingesandten Korallen zu einem Riff zusammenzustellen, geht ja jetzt schon seit mehreren Monaten. Und es ist nicht nur ein berauschendes Farbenspektrum, was die Korallen schaffen, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Beweisführung, wie schön etwas sein kann. Und zwar im Artifiziellen. Und ich glaube, dieses Attribut der Schönheit innerhalb des Kontextes der Arbeit von Christine und Margaret Wertheim verdeutlicht eben auch, was passiert, wenn die Riffe weiterhin in dem Tempo sterben oder überhaupt absterben, welche Schönheit dieser Welt verloren geht.
Wie groß sind denn die polymorphen, rüschenartigen und stäbchenhaften Gebilde, die man in den Räumen des Museums entdeckt?
Also insgesamt wurden ja 40.000 einzelne Korallen eingeschickt und von sehr, sehr kleinen, ich sag mal vielleicht im Durchmesser von einem Zentimeter bis hin zu flächendeckenden von mehreren Zentimetern bis hin zu einem halben Meter, die dann wieder aus verschiedenen Korallen gehäkelt wurden. Und die wurden dann, diese annähernd 40.000, tatsächlich zu einzelnen Riffen zusammengebaut. Und so entsteht wirklich so etwas wie eine Analogie der tatsächlichen Riffs im Meer. Der Variantenreichtum ist unglaublich, dass man auch aus dieser handwerklichen Technik des Häkelns heraus zu so vielen verschiedenen Möglichkeiten gerät über das Material, was man benutzt hat. Es war ja nicht nur Wolle, sondern es wurde ja sogar mit Plastikbändern gehäkelt bis hin zu alten Tonbändern, um tatsächlich auch auf die Vermüllung mit Plastik der Weltmeere hinzuweisen.
Im November hatte das Museum Frieda Burda in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, Korallen zu häkeln. Sie haben das eben schon gesagt, 40.000 Korallen sind da nach und nach eingegangen. Wie erklären Sie sich dieses enorme Interesse an dem Projekt?
Also ich glaube, einmal ist es natürlich der Idee geschuldet, der Geschwister, dass sie auf etwas ansprechen, was uns ja alle interessieren müsste. Und was gibt es Schöneres, als sich mit Muße dem Häkeln hinzugeben, auch zu sehen, dass das, was man selbst schöpft, noch einmal eine ganz andere Variation, als das man vielleicht vorher vom Häkeln her kannte, damit erzielt. Und es war tatsächlich über 4.000 Menschen, die sich dann mit der gleichen Botschaft zusammengeschlossen haben. Und ich glaube, diese kollektive Idee des Projektes hat natürlich unglaublich dazu animiert, dass sich immer mehr Menschen diesen Häkelarbeiten der Korallen angeschlossen haben.
Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, ist es nicht das partizipative Element der Projekte von Margaret und Christine Wertheim, was die beiden am meisten interessiert?
Ja, natürlich. Also sie würden nie hingehen wollen und sagen, ich mache jetzt eine eigene Koralle. Wenn sie das in der Vergangenheit gemacht haben, dann haben sie auch schon immer kleinere Kollektive eingebunden. Und über die Jahre hinweg an verschiedenen Orten dieser Welt sind tatsächlich die Kollektive immer größer geworden. Immer mehr Menschen haben sich dem angeschlossen. Und man muss sich einfach vorstellen, vielleicht ist irgendwann denkbar, dass das Hunderttausende von Menschen sind, die dann aber auch als Überzeugungstäter verstanden haben, wie sehr sie eine Stimme haben, um für die Rettung der Weltmeere eben einzutreten. Der kollektive Gedanke ist die Grundvoraussetzung des Projektes.
Wie sind die Schwestern denn darauf gekommen, dass das Häkeln die beste Form ist, Korallen nachzubilden?
Weil die tatsächlichen Korallen, also wenn man sie geometrisch darstellen möchte, eben auf sogenannten hyperbolischen Kurvenstrukturen aufbauen. Das ist das, was ich in der Schule gar nicht mehr in der Mathematik lernen wollte, weil mir das zu kompliziert war. Und das Häkeln schafft automatisch genau diese Strukturen. Und natürlich hängt es dann noch einmal davon ab, welches Material ich benutze, welche Häkelmaschen ich fallen lasse, wann ich sie fallen lasse, wann ich sie wieder in eine andere komplexe Form hineinhäkle. Aber am Ende entsteht immer genau der geometrische Körper, den auch eben Korallen in der Natur haben. Das ist das Wunderbare. Die Geschwister haben einmal gesagt, das ist die Kunst hier, die animiert das Leben. Und das Leben ist wie die Kunst.
Und die verbindet sich mit einem sehr, sehr populären Handwerk, was einfach toll ist.
Ja, das ist ja auch ein Aspekt, der den Geschwistern wahnsinnig wichtig ist. Diese Handwerkstechniken jetzt, in dem Falle das Häkeln, was ja von vielen Menschen belächelt wird. Es wird nicht ganz ernst genommen. Nein, diese Häkeltechnik schafft eben unglaubliche Schönheiten und deswegen sprechen sie von wahrer Kunst, echter Kunst. Es ist eben nicht Kunsthandwerk, was irgendwie so eine zweite Kategorie von Kunst sein könnte. Es geht darum, auch hier Hierarchien zu brechen. Es ist letztlich eine unglaubliche Anerkennung und Würdigung von Frauen vor allen Dingen, die ja hier auch diese 40.000 Korallen eingeschickt haben, für eine große schöpferische Leistung.
Inspiriert von den dramatischen Veränderungen, die das australische Great Barrier Reef durchmacht, sind die Arbeiten der Zwillingsschwestern Margaret und Christine Wertheim. Für das Frieda-Burda-Museum haben sie mithilfe von vielen, vielen Personen ein buntes, leuchtendes Korallenriff aus Wolle geschaffen. Über dieses Werk, das zugleich auch ein ökologisches Statement ist, habe ich mit Udo Kittelmann, dem künstlerischen Leiter des Museums, gesprochen. Herr Kittelmann, besten Dank und eine herrliche Vernissage am Wochenende.
Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Songs von Neil Young werden nicht mehr über den Streamingdienst Spotify zu hören sein. Das Unternehmen teilte mit, man werde dem Wunsch des kanadischen Musikers nachkommen und seine Musik von der Plattform entfernen. Der zweimalige Grammy-Gewinner hatte Spotify vorgeworfen, Falschinformationen zu verbreiten. Hintergrund ist ein Interview mit dem US-Infektiologen Robert Malone. Peter Mücke.
Neil Young geht es um einen Podcast, den es bei Spotify gibt, und zwar exklusiv. The Joe Rogan Experience heißt das Ding. Im vergangenen Jahr war das der meistgehörte Podcast weltweit. Eine Show, in der Joe Rogan mit Gästen über dies und das plaudert, unter anderem im Dezember auch mit einem Held der Impfgegner hier in den USA. Robert Malone heißt der. Und auch Rogan selbst steht schon seit einiger Zeit in der Kritik, das Coronavirus zu verharmlosen und Desinformationen zu verbreiten. Und jetzt hat Neil Young ernst gemacht. Anfang der Woche hatte er Spotify gedroht, entweder Rogan oder ich. Und Spotify hat sich entschieden, kein Neil Young mehr bei Spotify, was ein herber finanzieller Verlust ist für ihn und seine Plattenfirma. Aber Young sagt, im Namen der Wahrheit ist das richtig und er fordert jetzt andere Künstler und Plattenfirmen auf, seinem Beispiel zu folgen.
Der Musikjournalist Jens Balzer hat den Schritt von Neil Young begrüßt. Der Spotify-Boykott habe auch einen symbolischen Wert, sagte Balzer auf Deutschlandfunk Kultur.
Also ich finde die Starrköpfigkeit von Neil Young auch deswegen erfrischend, weil er zeigt, es geht. Also man hatte sich inzwischen schon angewöhnt zu denken, zu Spotify gibt es ungefähr so viele Alternativen wie zum Kapitalismus, also nämlich keine. Aber wenn Neil Young Spotify boykottiert, das ist zumindest mal ein Zeichen.
Die Filmproduzentin Gabriela Sperl wird mit dem diesjährigen Karl-Lemmle-Produzentenpreis ausgezeichnet. Wie die Veranstalter mitteilten, wird Sperl für ihr Lebenswerk geehrt. Als Produzentin zeichnet sie sich durch ihr besonderes Gespür für wichtige, oftmals kontroverse Themen aus, sagte Jurychef Dieter Koslik. Sperl hat zahlreiche zeitgeschichtliche Stoffe verfilmt, etwa Tannbach, NSU mitten in Deutschland und Preis der Freiheit. Die Auszeichnung ist mit 40.000 Euro dotiert. Der Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste geht in diesem Jahr an den Autor, Kritiker und Feuilleton-Redakteur Lothar Müller. Er sei im literarisch-geistigen Leben der Bundesrepublik eine allseits anerkannte Bezugsgröße, hieß es zur Begründung. Neben zahlreichen Essays, Editionen, Neuausgaben und Rezensionen veröffentlichte Müller Bücher über Karl Philipp Moritz, Marcel Proust und Hermann Bang. Das jahrelange juristische Tauziehen um einen rund 2000 Jahre alten Goldschatz von der Krim kommt vor das höchste niederländische Gericht. 2014 zeigte ein Museum in Amsterdam eine Ausstellung über archäologische Kunstschätze der Krim, die damals noch ein Teil der Ukraine war. Nach der Annexion der Krim 2014 behielt das Museum die Kunstschätze ein. Doch die Museen auf der jetzt russischen Halbinsel forderten die Kunstschätze zurück. Kiew dagegen hält sie für ukrainisches Staatseigentum. Nachdem die Gerichte zweimal zugunsten der Ukraine entschieden hatten, gehen die Krim-Museen nun in die Revision. Die kostbaren Objekte werden einstweilen an einem geheim gehaltenen Ort in den Niederlanden aufbewahrt.
Das waren die Kulturnachrichten von Daniel Marschke. Dass das Gehirn die Schaltzentrale ist, die all unsere Fähigkeiten steuert, hat die Wissenschaft geklärt. Wie Hirnströme, Denkvorgänge, unser Empfinden und unser Tun und Handeln beeinflussen, das wird kontinuierlich weiter erforscht. Auch Künstler interessiert das schon vor langer Zeit, wie sich komplexe zerebrale Vorgänge in Bilder und Skulpturen übersetzen lassen. Die Bonner Kunsthalle hat deshalb eine interdisziplinäre Ausstellung aufgebaut. Susanne Lurweg über das Gehirn in Kunst und Wissenschaft.
Ein Blick in das Innere eines Kopfes, eine künstlerische Vision des Hirns, durch dessen Windungen eine Eisenbahn fährt. Brain City heißt die Arbeit des israelischen Künstlers Yaron Steinberg.
Wenn wir tief hineinschauen, sehen wir eine Stadt voller kleiner Häuser, Kästchen, es gehen Lichter an, es führen Wege hindurch. Und das ist ein wunderbares Bild dafür, wie komplex unser Gehirn organisiert ist.
Sagt Kuratorin Johanna Adam. Zusammen mit Henriette Pleiger hat sie die Ausstellung über das Gehirn in Wissenschaft und Kunst zusammengestellt. Eine Aufgabe so komplex wie unser kostbares Organ, dem inzwischen so viel mehr Bedeutung beigemessen wird als noch vor einigen Jahren, erläutert Henriette Pleiger.
Man könnte eigentlich sagen, mehr als 100, 150 Jahre gibt es dieses Fach nicht. Davor war vor allem eben die anatomische Forschung maßgeblich an leblosen Gehirnen. Also die ersten Hirnkartierungen zum Beispiel von Corbinian Brodmann gelten immer noch sozusagen als unser maßgeblicher Hirnatlas.
Wie unwichtig das Hirn lange Zeit war, zeigt unter anderem ein länglicher Stab, mit dem die Ägypter vor der Mumifizierung das Organ entfernten. Danach entsorgten sie die wabbelige Masse, da sie Angst hatten, es könnte anfangen zu riechen. Doch nach und nach schiebt sich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch häufig in der Kunst das Hirn ins Zentrum. Und die Darstellungen weisen frappierende Ähnlichkeiten auf.
Ich glaube, Modellmacher in der Anatomie zeigen eine ähnliche Faszination für ihren Gegenstand, wie die Künstler dies tun. Sehr schön sind aber dann Kunstwerke zum Beispiel. Willem Kurelek ist ein Psychiatriepatient gewesen, der mit The Maze ein ganz bekanntes Bild geschaffen hat, wo sozusagen seine Kindheitsgeschichte in Kammern im Kopf quasi stattfindet.
Hirne als Kammern, das Oberstübchen als schubladenförmiges Gebilde, ähnlich einer Walnuss oder einem seltsamen Gedärm. Das Hirn in all seinen Facetten findet in der Ausstellung Platz.
Wir gehen das Problem mit 5 sehr persönlichen Fragen an. Was habe ich im Kopf? Wie stelle ich mir die Vorgänge im Kopf vor? Sind ich und mein Körper dasselbe? 4. Frage, wie mache ich mir die Welt? Die 5. Frage, ganz einfach, soll ich mein Gehirn optimieren?
So simpel die Fragestellung, so komplex die Antworten und die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema. Neben Frauen, die ihr aus Wachs geformtes Hirn in der Hand halten, wertvolle Wissenschaftspräziosen aus dem 18. Jahrhundert aus der Sammlung des Herzogs von Orléans, stehen ein paar Schritte weiter ähnliche Porzellanfiguren, die die zeitgenössische Künstlerin Jessica Harrison auf dem Flohmarkt gesammelt hat.
Die Figuren heißen Broken Ladies und wir haben eine kleine Willkommensaufmarsch von 4 Damen, die sozusagen ihr Gehirn präsentieren. Das ist alles ist ein bisschen Splatter, aber auf eine wunderbare Weise.
Ohnehin finden sich bei dem Gang durch die 5 Kapitel wunderbare Exponate. Darunter Goethe, der Schillers Schädel in der Hand hält, sowie Descartes wohlgeformtes Haupt. Der Philosoph, der den Satz prägte, ich denke, also bin ich.
So seltsam es uns anmutet, dass der Schädel überhaupt bewahrt wurde, er ist auch noch eingeschrieben mit einem Preis- und Lobgesang auf den Philosophen. Aber das, was ihn ausmachte, ist in diesem Schädel eben nicht mehr da.
Aber genau was macht uns unser Hirn aus? Immerhin dachte selbst Aristoteles noch, das Herz sei unser zentrales Organ und würde unser Denken und Handeln bestimmen. Inzwischen wissen wir, es ist das Hirn. Es steuert nicht nur die Mechanik, sondern wohl auch unser Bewusstsein.
Die künstliche Intelligenz scheitert tatsächlich durch die Bank weg, wenn es um komplexe Motorik geht. Und deswegen sagen Hirnforscher eben auch, wenn wir unser Gehirn trainieren wollen, dann ist Bewegung das A und O.
Doch was tun, wenn unser Hirn aus dem Gleichgewicht gerät? Sollten wir dann an uns herumschrauben, wie eine künstlerische Arbeit fragt? Oder versuchen, unser Hirn zu optimieren? Es sind viele Fragen, die die Ausstellung »Das Gehirn in Kunst und Wissenschaft« aufwirft. An manchen Stellen zu viele. Auch das dunkle Kapitel der Schädelvermessung hat seinen Platz, sowie Bezüge zur Popkultur in Filmen wie »Matrix« und »Ghost in the Shell«. Die BesucherInnen brauchen viel Hirnschmalz, um alle Exponate, alle Texte, alle Ideen aufzunehmen. Am Ende raucht der Kopf und es wird klar, das Hirn ist wesentlich, aber nichts ohne das Herz und alle anderen Organe.
Ein ganzheitliches Körperverständnis ist unheimlich wichtig, denn das Gehirn ohne den dazugehörigen Körper und die anderen Organe wäre natürlich furchtbar hilflos.
Die Ausstellung »Das Gehirn in Kunst und Wissenschaft« mit mehr als 300 Objekten und Kunstwerken wird am Freitag eröffnet und bleibt bis zum 22. Juni in der Bundeskunsthalle Bonn. Parallel dazu wird eine 3D-Ausstellung im Netz gezeigt. Sie ist nur für den digitalen Raum konzipiert worden. Am Freitagmorgen um 8.10 Uhr können Sie im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Studio 9 ein Gespräch mit der Kuratorin der Ausstellung hören. In der Ukraine gibt es wegen des angespannten Verhältnisses zu Russland gerade keinen Grund, optimistisch zu sein. Umso größer war an diesem Donnerstag die Freude über eine Veranstaltung im Taras Schwetschenko-Museum der Hauptstadt. Nach knapp 80 Jahren wurde ein lange vermisstes Monumentalgemälde präsentiert, das jetzt in sein angestammtes Museum zurückkehrt. Während des Zweiten Weltkriegs und der jahrelangen Okkupation durch die Nationalsozialisten hat die Ukraine große Mengen an Kunstschätzen verloren. Sie sind vernichtet oder geraubt worden. Experten schätzen, dass 70% der sowjetischen Verluste ukrainische Verluste waren. Nun feiert das Land einen der ganz seltenen Momente, dass ein Kunstwerk heimkehrt. Mehr dazu von Sabine Adler.
Lange wurde ein russischer Herrscher nicht mehr so freudig in Kiew begrüßt wie Iwan Grosny. Wohl, weil er nur auf der Leinwand existiert. Gemalt 1911 von Michael Panin, einem Absolventen der Zarenkunstschule. Sein Iwan hat eine Odyssee erlebt, von St. Petersburg nach Dnipropetrovsk und schließlich ins US-amerikanische Richfield im Bundesstaat Connecticut. Dort hatte das Ehepaar Gabby und David Tracy 1987 ein vollmöbliertes Haus gekauft, samt Iwan dem Schrecklichen. Als sie 2017 das Haus auch komplett veräußern wollten, zögerte die Auktionsfirma. Denn das offensichtlich russische Werk sah verdächtig nach Raubkunst aus. Die Händler machten sich auf die Suche.
2017 wurden wir per Mail von dem Auktionshaus der Potomac Company in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia gefragt, was wir über das Gemälde auf dem mitgeschickten Foto wüssten.
Sagt Tetjana Schaparenko. Sie leitet das Kunstmuseum in Dnipro, so heißt Dnipropetrovsk heute. Knapp 100 Jahre vor ihr war der Maler Michael Panin hier Chef. Genannt hatte er sein lange verschwundenes Bild Iwan Grosnys heimliche Abreise vor der Oprichnina. Iwan Grosny sitzt im Pelzmantel und Fellmütze auf einem kräftigen Schimmel. Reiter und Pferd traben durch einen Torbogen aus einer Festung in den Schnee hinaus zu einer neuen, gewaltsamen Strafaktion gegen aufmüpfige Gegner. Ein imposantes Gemälde, 3,5 Meter breit, 2,5 Meter hoch.
Es ist eines unserer vermissten Bilder und befand sich von 1914 bis 1941 in unserem Museum. Und genau aus diesem Gebäude hier haben die Hitlerleute über 1000 Gemälde rausgetragen. In solche Listen trugen die Okkupanten alles ein, was mit nach Deutschland gehen sollte. Unter der Nummer 417 steht das Zarenbild. Es ist eine der insgesamt 1002 gestohlenen Arbeiten. Wir haben Fotos aus den 1920er Jahren, auf denen der Ausstellungssaal voller Gemälde zu sehen ist, mit dem von Panin und die Inventarbücher von 1921 bis 1940.
Wie Detektive haben die Museumsangestellten Belege gesammelt und inzwischen geht es längst nicht mehr nur um das Gemälde. Sie kommen sich ein bisschen vor wie in einem Krimi mit ihrem Museum als einem der Schauplätze.
Die US-Geheimdienste interessierten sich sofort für den Vorbesitzer des Bildes. Wir vermuten mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Brigadeführer Tatz handelt, der 1946 in die USA einreiste, wie sich herausstellte, unter falschem Namen. Man fand heraus, dass er ein deutscher Offizier war, der sich als Schweizer Grenzsoldat ausgab. Er hatte sich offenbar eine neue Identität zugelegt. Und die große Frage ist doch, wie ein Schweizer Grenzsoldat an ein Gemälde aus der Ukraine gerät.
Sein Dienstrang, Brigadeführer, lässt keinen sicheren Rückschluss darauf zu, zu welchem der 4 rivalisierenden Raubverbände der Nazis er gehörte. Sie alle machten von 1941 bis 1944 Jagd auf Kultur- und Kunstschätze in der Ukraine. Den Soldaten folgte der sogenannte Kunstschutz der Wehrmacht. Ihnen, dicht auf den Fersen, war der NSDAP-Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Außerdem war Heinrich Himmlers Ahnenerbe unterwegs, der 3. Raubtrupp, sowie das Sonderkommando Künsberg vom Auswärtigen Amt. Diese 4 Organisationen lieferten sich oft ein regelrechtes Rennen um die Schätze. Brigadeführer Tatz, Dieb des Zarenbildes, dürfte längst gestorben sein. Die letzten Besitzer des Gemäldes, das Ehepaar Tracy, selbst Holocaust-Überlebende, zögerte keinen Moment, das Kunstwerk freizugeben. Unentgeltlich, wie es das US-Recht vorschreibt. Trotzdem kehrte Iwan der Schreckliche nicht sofort nach Dnipro zurück. Erst musste das Bild in Kiew restauriert werden von Jelena Kravchenko.
Wahrscheinlich hat es lange über einem Kamin oder einer Heizung gehangen. Die Farbschichten hatten sich verändert. Außerdem hat es jemand ständig übermalt. Völlig unprofessionell.
Nach der Präsentation jetzt in Kiew kehrt Iwan Grosny nun an den Dnieper im Osten der Ukraine zurück. Als erstes und bisher einziges von über 1000 Gemälden, die die Nazis allein diesem Museum gestohlen haben.
Die Rückkehr des monumentalen Gemäldes wurde heute in Kiew gefeiert, Sabine Adler berichtete. Hans von Trotha hat die Kulturseiten vom 28. Januar gelesen. Hier sein Resümee.
Einen Exorzisten nennt Christian Geier in der FAZ den Kardinal Marx. Der treibe dem Wir das Ich aus. Geier hat beobachtet, wie der Kardinal in seiner letzten Stellungnahme einmal kurzzeitig vom durchgängigen Wir als dem Kollektivsubjekt zum Ich wechselte. Zitat: Hätte ich noch mehr und engagierter handeln können? Sicher ja. So blieb kommentiert Christian Geier, am Ende seiner Münchner Rede zum Missbrauchsgutachten von der persönlichen, nicht gleich vergemeinschafteten Verantwortung nur eine rhetorische Frage mit floskelhafter Antwort übrig. Marx, findet Geier, erweist sich hier als der Filou vom kirchlichen Dienst. Sein Trick sei es, eine vergemeinschaftete Verantwortung zu beschwören, sich in diese einzureihen oder besser, weil noch minimaler, sich von ihr nicht auszunehmen, um es im Übrigen bei Hinweisen zum Systemischen zu belassen. So stellt sich das System katholische Kirche inzwischen auf fast schon groteske Weise selbst zur Disposition, als wolle sie lieber als Ganzes untergehen, als zu fordern oder auch nur zuzulassen, dass einer Ich sagt und Verantwortung übernimmt. Parallel dazu steht ein anderes altes hierarchisches System als System zur Disposition, die englische Monarchie. Schein und Wirklichkeit stimmen auch da nicht immer überein. Ebenfalls in der FAZ fasst es der Schriftsteller Sir Ferdinand Mount so. Über die Jahre besehen ist die Bilanz der britischen Monarchie in Sachen sexuelle Treue wechselhaft. Drei der vier letzten Princes of Wales waren berüchtigt für ihre Mätressen und Mount erinnert an Edward VII., der bis zu seinem Tod im Jahr 1910 Edward der Fummler blieb. All das, so Sir Ferdinand, ist wirklich keine Überraschung. Die Versuchungen sind einfach allzu überwältigend. So ähnlich klingt es gerade aus der katholischen Kirche auch, wenn man sich genau überlegt, was da so gesagt wird. Die Überraschung liegt jetzt darin, dass Ferdinand Mount trotzdem auf die Rettung durch die Monarchie setzt. Getoppt von der Überraschung, dass er dazu ausgerechnet Hans-Dietrich Genscher als Autorität heranzieht, und zwar mit der Bemerkung, ihr Briten wart so großzügig. Ihr habt uns eine dezentrale, föderale Struktur und ein Verhältniswahlrecht gegeben, damit wir niemals mehr die Macht im Zentrum konzentrieren können. Aber für euch selbst habt ihr nichts davon behalten. Tatsächlich beruhe, so Mount, die britische Verfassung auf der uneingeschränkten Souveränität der Unterhausmehrheit. Er zitiert einen Kommentator des Systems mit dem Satz, das Parlament kann alles tun, außer eine Frau zu einem Mann und einen Mann zu einer Frau zu machen. Um hinzuzufügen, inzwischen kann das Parlament auch das. Einziges Mittel gegen eine potenzielle Unterdrückung sei die Good Chap Theory of Government, eine sogenannte Staatstheorie des braven Kerls, die auf die Integrität der gerade an der Macht befindlichen Politiker setzt. Und jetzt ist da Boris Johnson mit seiner, wie man schreibt, zunächst nur sporadischen, aber zunehmend üblichen und sogar systematischen Pervertierung der alten Regeln. Da findet er, beginne die Monarchie wie die beste übergreifende Grundlage für einen konstitutionellen Neubeginn auszusehen. Während die katholische Kirche also noch auf ihren Systemsprenger wartet und das marode System Krone in England anscheinend immerhin nicht so gefährlich ist wie das dortige parlamentarische System, ist in den USA gerade ein System gesprengt worden, das einer chauvinistisch saturierten Mehrheit, und zwar durch, da kommen Sie nie drauf, Wissen. 40 Mal hintereinander, berichtet Christian Zaschke in der Süddeutschen, hat die Transfrau Amy Schneider die Quizshow Jeopardy gewonnen. Eine, wie Zaschke erklärt, der wenigen Sendungen im linearen US-Fernsehen, die noch so etwas wie einen Lagerfeuereffekt herstellen kann. Die Zuschauer sahen, wie Schneider als erste Frau in der Geschichte der Show mehr als $1 Million gewann und dann einfach weitersiegte. Jetzt ist sie raus. Aber 95% aller Fragen hat Schneider richtig beantwortet. Sie sagte, ihr Trick bestehe darin, einfach immer alles wissen zu wollen. Und wer jetzt auf den alles entscheidenden Tipp zum Nachmachen hofft, wird dann leider doch enttäuscht. Und sie vergesse nichts.
Soweit Hans von Trotha. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann am Mikrofon. Eine gute Nacht wünsche ich.